ARD Sounds.
Wie wir ticken.
Euer Psychologie-Podcast.
Ich bin 16. Jetzt ist meine Zeit. Doch ich träume von den 80ern, den Frisuren, den Klamotten, der Musik, von der totalen Unabhängigkeit vom Smartphone.
Nora Simon war 16, als sie Ende 2024 einen Artikel im Magazin der Wochenzeitung Die Zeit veröffentlicht hat.
Junge Leute im Alter zwischen 13 und 19 haben wie ich ständig Angst, Sachen zu verpassen. Ich fahre in die Ferien, nur um auf Instagram zu sehen, wie alle in Berlin auf die kurzen Partys gehen.
Die Sehnsucht nach einer Zeit, in der man noch gar nicht geboren war. Diese historische Nostalgie ist unter jungen Menschen von heute weit verbreitet. Ist das eine Flucht vor der komplexen Wirklichkeit in eine idealisierte Vergangenheit? Aktuelle Forschungen sagen, nein, Nostalgie kann uns helfen, die Gegenwart besser zu bewältigen und in die Zukunft zu schauen.
Nostalgie, was junge Menschen an früheren Jahrzehnten fasziniert, von Christoph Drösser.
Das ist bei meinen Eltern auch so, die wissen dann noch genau, damals hatte ich das und das Album.
Ja, und wo sie es gekauft
genau.
Ich gehe mit Nora und ihrer Freundin Junia über den Flohmarkt am Mauerpark in Berlin. Wir bleiben an einem Stand mit alten LPs und CDs stehen. Die Platten in der Rubrik 80er kennen die 17-jährigen Mädchen fast alle.
Oh, Trio, oh mein Gott, die Platte habe ich sogar auch. Und Erd, ich liebe dich nicht, du liebst mich nicht.
Toll. Aber es ist nicht so, dass ihr nur so einen Kram hört.
Naja, da hast du uns jetzt. Aber das ist auch, glaube ich, eher besonderer als bei uns. Also es gibt schon viele in unserer Generation, die auch viel 80s und sowas hören.
Ich war in den 80er Jahren jung. Natürlich denke ich mit nostalgischen Gefühlen an diese Zeit zurück. Aber die 80er, das war auch die Zeit des Kalten Krieges, der nuklearen Bedrohung, der Teilung Deutschlands. Das wird bei der nostalgischen Verklärung dieser Ära natürlich ausgeblendet.
The 80s miss you. The neon, the joy, the loud love.
Auf TikTok sehe ich Videos mit den Hashtags I wish I lived in the 80s, Summer in the 80s. Sie verstärken den Gedanken, dass es einmal eine bessere Zeit gab.
Die Ironie dabei, diese Videos, die das weitgehend technikfreie Zeitalter anpreisen, sind mit künstlicher Intelligenz produziert. Sie wirken fast perfekt. Ein Klischeebild der Wirklichkeit von damals.
We used to just sit in parking lots and talk for hours. No plans, no phones, just us.
Stundenlang auf Parkplätzen herumlungern und reden, ohne dass ein Handy dazwischen funkt. Das ist auch das Bild der 80er, das Nora und Junia haben.
Ich glaube, das hängt sehr viel damit zu tun, dass wir auf jeden Fall sehr doll das Bild davon haben, dass man sehr frei war. Das ist halt, man hat mehr gemacht, das, was man wollte. Man hat sich nicht so kontrolliert gefühlt, vielleicht durch diese sozialen Medien. Ich habe von den 80ern sehr dieses Bild von so Aufbruchsstimmung, dass so ganz viel neu ist und dass gerade so ganz viele neue Veränderungen kommen. Und das habe ich halt heutzutage nicht mehr so. Und ich glaube, dadurch kommt das so mit ins Spiel, dass man halt das irgendwie so ein bisschen romantisiert hat als eine andere Zeit, in der vielleicht das Leben irgendwie besser war, obwohl wir das ja überhaupt nicht wissen können und gar nicht wissen, was für Probleme man hatte in dieser Zeit.
Ich habe oft das Gefühl, dass, weil wir eben nicht dabei waren, dass wir uns sehr so ein Ideal bilden können.
It's not like, oh, I think going back living in the 1980s would be better than living right now. It's like,
die denken nicht wirklich, dass es besser wäre, in den 80er Jahren zu leben als heute. Es ist eher so, dass es einige Dinge aus den 80er Jahren gibt, die für die Gegenwart nützlich sein könnten. Es ist tatsächlich eine Form der Problemlösung.
And I think that that's what most people are doing.
Das ist Clay Routledge, ein amerikanischer Psychologe, der ein Buch über Nostalgie geschrieben hat. Es heißt Past Forward, was man annähernd mit Vorwärts in die Vergangenheit übersetzen kann. Routledge begann sich vor 25 Jahren für Nostalgie zu interessieren und stellte fest, dass es zu dem Phänomen kaum wissenschaftliche Studien gab.
Also haben wir in Experimenten Nostalgie erzeugt, indem wir die Teilnehmer dazu brachten, über eine nostalgische Erinnerung aus ihrer Vergangenheit nachzudenken, nostalgische Musik zu hören oder nostalgische Videos anzusehen. Dann haben wir alle möglichen psychologischen Effekte gemessen.
Im Verlauf seiner Recherchen stieß er auch auf das Phänomen der historischen Nostalgie. Bei einer Studie zum Umgang mit moderner Technologie testeten er und seine Mitarbeiter auch die Einstellungen der Menschen zu dem Satz: Ich wünschte, ich könnte zurückgehen in eine Zeit, bevor alle online waren.
Es überraschte uns nicht, dass ein gewisser Prozentsatz älterer Amerikaner mit Ja antwortete. Wir dachten nun ja, das ist ihre persönliche Nostalgie. Sie haben angenehme Erinnerungen an diese vordigitale Zeit. Was uns dagegen überraschte, war, dass 60% der Generation Z sich in eine Zeit zurückwünschten, bevor alle ständig online waren. Das lag doch vor ihrer Geburt. Sie sind doch mit dem Internet aufgewachsen.
Routledge kam zu dem Schluss, Nostalgie muss nicht rückwärtsgewandt sein.
Nostalgie wird oft als einsame, sentimentale Grübelei charakterisiert. Aber was wir in unserer Forschung herausgefunden haben, wer nostalgisch ist, will das mit anderen teilen. Zum Beispiel gibt es Menschen, die sich sehr für 70er-Jahre-Filme begeistern, die häufig düster oder dystopisch waren. Aber sie sind begeistert davon und suchen nach Gleichgesinnten. Nostalgie bringt Menschen dazu, aus sich herauszugehen und nach vorne zu schauen. Selbst wenn diese nostalgischen Erinnerungen schwierige Themen betreffen.
Eine derart positive Sicht auf die Nostalgie wäre vor 100 oder 200 Jahren nicht denkbar gewesen. Die britische Historikerin Agnes Arnold Forster hat ein Buch über die wechselhafte Geschichte des Begriffs geschrieben. Es ist in Deutschland 2025 unter dem Titel Nostalgie, die Geschichte eines gefährlichen Gefühls erschienen.
I'm Agnes Arnold Forster. I am a historian, an academic historian by training and profession.
Ich bin Historikerin, aber auch eine chronische Nostalgikerin. Mein Buch Nostalgie war einerseits eine intellektuelle Übung, aber auch eine Art Rechtfertigung meiner eigenen emotionalen Neigungen. Vielleicht eine sehr zeitaufwendige Methode, aber eine, die mir Spaß gemacht hat.
In ihrer Kindheit in den 90er Jahren las Agnes Arnold Forster die Jugendromane von Enid Blyton, die auch in Deutschland populär sind. Sie wünschte sich nichts sehnlicher, als in der scheinbar heilen Welt der 1950er Jahre zu leben.
Ich wollte unbedingt in diese Zeit zurückkehren. So sehr, dass ich in meiner Grundschule in den 90er Jahren Blusen und Röcke im Stil der 1950er Jahre trug. Sachen, die damals sehr schwer zu finden waren. Ich wollte einfach in einer anderen Zeit leben.
In a different time.
Der Begriff Nostalgie wurde im 17. Jahrhundert geprägt, aber er bezeichnete damals etwas ganz anderes als heute.
Nostalgie war vor etwa 1900 eine tödliche Krankheit und eine Art zutiefst gefährliche Melancholie. Sie war sehr verbreitet unter Wehrpflichtigen, Studenten und Sklaven.
Nostalgie war damals nicht die Sehnsucht nach einer anderen Zeit, sondern nach einem anderen Ort. Krankhaftes Heimweh.
Sie verursachte Symptome wie allgemeine Auszehrung, Müdigkeit, keine Lust zu essen und zu trinken, eine Art allgemeines Elend und schließlich den Tod.
Sicherlich sind zum Beispiel amerikanische Sklaven nicht wirklich an Heimweh gestorben. Das diffuse Krankheitsbild wandelte sich Anfang des 20. Jahrhunderts.
Die Nostalgie wurde harmloser, war aber immer noch ein Problem, belastet mit viel kulturellem und emotionalem Ballast. Keine tödliche Krankheit mehr. Und zunehmend wurde sie eher mit Zeit als mit Geografie in Verbindung gebracht. Also eine Sehnsucht nach der verlorenen Jugend, nach einer vergangenen Zeit und nicht nach einem bestimmten Ort.
Diese Form der Nostalgie hat es wahrscheinlich zu allen Zeiten gegeben. Das bittersüße Gefühl, das uns überkommt, wenn wir an unsere Kindheit und Jugend zurückdenken. Wir waren jünger, wahrscheinlich gesünder, hatten das Leben noch vor uns. Und dann schieben wir in unserer Erinnerung die dunklen Aspekte dieser Zeit beiseite und sehen alles in rosigem Licht. 80% der Menschen, das fand das Team von Clay Routledge heraus, schwelgen mindestens einmal pro Woche in der Vergangenheit. Nostalgie hilft uns dabei, unser Bild von uns selbst zu konstruieren, und sie muss keine Realitätsflucht sein. In psychologischen Experimenten waren Menschen, die man zuvor in eine nostalgische Stimmung versetzt hatte, kreativer bei der Lösung von Problemen, die man ihnen stellte. Sie dachten unkonventioneller. Aber dieses starke Gefühl kann auch von anderen ausgenutzt werden. In den 1960er Jahren kamen Werbefirmen darauf, Nostalgie zu nutzen, um Produkte zu verkaufen. In der Fernsehserie Mad Men, die in den New Yorker Werbeagenturen dieser Zeit spielt, gibt es eine viel zitierte Szene, in der der Protagonist Don Draper den Chefs der Firma Kodak dieses Phänomen erklärt. Die wollten ihre neueste Erfindung auf den Markt bringen, das kreisförmige Dia-Karussell, das sie einfach das Rad nennen wollten.
Auf Griechisch bedeutet Nostalgie so viel wie Schmerz, der von einer alten Wunde herrührt. Es ist ein stechender Schmerz in der Herzgegend, der einen Menschen glatt umwerfen kann. Dieses Gerät ist kein Raumschiff. Es ist eine Zeitmaschine. Es läuft rückwärts und vorwärts. Dieses Gerät bringt uns an einen Ort, an den wir uns zurücksehen.
In den 1970er Jahren dann brach in fast allen westlichen Ländern die sogenannte Nostalgiewelle aus.
It really kind of plowed through the West and to an extent the East.
Sie hat den Westen und teilweise auch den Osten regelrecht überrollt. Ich glaube, dass es bis zu einem gewissen Grad eine mediengemachte Welle war, befeuert durch Berichte in der Presse und im Fernsehen. Aber die 70er Jahre waren für viele Menschen eine sehr verwirrende Zeit. In Großbritannien beispielsweise gab es Mitte der 70er Jahre eine schwere Wirtschaftskrise, für viele Menschen eine schwierige Zeit, in der sie mit Problemen zu kämpfen hatten. Und in Zeiten intensiver Veränderungen von Trauma und Umbruch sieht man oft einen Anstieg der Nostalgie.
Dixieland-Musik, selbstgehäkeltes, alte Möbel und Second-Hand-Läden. Statt des kühlen Designs der 60er Jahre plötzlich überall Girlanden und Bordüren. Das alles bezog sich nicht auf eine bestimmte Zeit, die die Menschen erlebt hatten, sondern auf eine diffuse, in Anführungszeichen, gute alte Zeit. Die Intellektuellen in den Feuilletons sahen das mit Erstaunen und auch einer Portion Hochnäsigkeit. Hier ein Beitrag aus dem Deutschlandfunk von 1974.
Nostalgie, man kann das Wort bald nicht mehr hören, so rasch verbraucht es sich. Minchen zieht Omas Brautkleid an, Nostalgie. Eine Memoirenflut minder aufregender Zeitgenossen, ihr einziges Verdienst, auch sie waren einmal jung, also Nostalgie. Mein Nachbar, der Fabrikant Meier, lässt sich statt des längst projektierten zweiten Swimmingpool hinten im Garten jetzt doch lieber eine Ritterburg-Ruine bauen mit einem zerfallenen Söller, alles echt Gips, natürlich Nostalgie. Was dahinter steckt, ist selbstverständlich der Protest gegen eine Gegenwart, in der es nicht mehr gemütlich ist. Wir leben unter einem ständigen Stress, hinter jeder Ecke lauert der Herzinfarkt. Dreh das Fernsehen an und schon reißt der Konsumterror dich in Stücke. Allein 8 verschiedene Waschmittel brauchst du, jedes weißer waschend als alle anderen.
Auch auf der anderen Seite des eisernen Vorhangs machte sich Nostalgie breit, wie alle westlichen Modewellen. Das wurde von der kommunistischen Parteiführung kritisch beäugt. Im Radio der DDR gab der Vorsitzende des Staatlichen Komitees für Rundfunk, Rudi Singer, eine Stellungnahme dazu ab.
Aber man soll nicht die Tatsache, dass sich junge Leute alte Schränke kaufen und sie bunt anmalen, für Nostalgie halten. Vielleicht liegt es auch daran, dass ihnen neue Möbel zu teuer sind oder zu lange Lieferzeiten haben. Und manche alte Uhr nimmt sich in einer Stube mit modernen Möbeln als angenehmer Kontrast aus.
Im Westen sei Nostalgie Ausdruck der kapitalistischen Krise, die es natürlich im Osten nicht gäbe. Das Volk sah das etwas anders und 15 Jahre später war es aus mit der DDR. Aber ein paar Jahre nach dem Mauerfall fuhr durch den befreiten Osten Deutschlands eine seltsame neue Nostalgiewelle. Nostalgie. Der Dresdner Kabarettist Uwe Steimle prägte 1992 ein Wort dafür, Ostalgie. Eine Sehnsucht nicht nach dem politischen System der DDR, aber nach dem vergangenen Alltag im ostdeutschen Staat. Nach den Musikern und Bands, nach den Produkten, die von westlichen Waren ersetzt worden waren.
Ich denke, der Begriff Ostalgie, abgeleitet von Nostalgie, trifft das, was wir in den ostdeutschen Bundesländern an Retro-Verklärung der DDR erleben können, schon ganz gut. Die meisten Menschen neigen dazu, das, was in der Vergangenheit war, positiver und rosiger zu sehen, als es tatsächlich war. Das Interessante ist natürlich, dass je länger die DDR zurückliegt und je mehr die schlechten Erfahrungen verblassen, umso rosiger scheint das Leben in der DDR.
Anna Kaminski ist die Direktorin der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Sie ist selbst in Ostdeutschland geboren. Sie weist darauf hin, dass in der Wendezeit und unmittelbar danach kaum jemand im Osten dem DDR-Alltag nachtrauerte.
Wenn man sich das Jahr 89, das Jahr 90 oder die Jahre auch davor, die 70er, 80er Jahre anschaut, ein Großteil der jungen Leute in der DDR war auf den Westen orientiert. Westliche Musik, westliche Kleidung, westliches Essen. Also das ist auch eine selbstgemachte Misere. Wenn die DDR-Bürger gesagt hätten, wir kaufen weiter Rotkäppchensekt, wir kaufen Filinchen, jeder Laden in der Marktwirtschaft hätte diese Produkte rangeschafft. Aber wenn die Wahl war zwischen einem Westprodukt und einem Ostprodukt, fiel in dieser ersten Zeit die Wahl in der Regel auf das Westprodukt. Nur wenig später taten ja alle, als ob ihnen die guten Ostwaren weggenommen wurden.
Die persönliche Nostalgie der ehemaligen DDR-Bürger kann man verstehen. Aber auch Nachwendekinder im Osten fühlen sich mit dieser Vergangenheit verbunden, also eine Spielart der historischen Nostalgie. Die Journalistin Valerie Schönian, Jahrgang 1990, hat darüber ein Buch geschrieben. Den Begriff Ostalgie mag sie allerdings nicht. Ihr Buch heißt Ostbewusstsein.
Ostalgie ist irgendwie das, was so Ostdeutschen vorgeworfen wurde, wenn die beispielsweise halt mal zurückgeschaut haben, wie das ja alle Menschen tun. Und das war dann plötzlich so eine Keule, mit der halt irgendwie so abgesprochen wurde den Leuten, dass das einen Wert hatte. Ich hatte da einfach nie ein Gefühl zu, so richtig, weil ich mich davon gar nicht angesprochen fühle, weil es ja ein bisschen albern fast, mir und anderen Nachwendekindern vorzuwerfen, dass wir halt irgendwie die DDR zurück wollen, ernsthaft.
Was Valerie Schönian beklagt, dass die Ostgeschichte vom Westen wie mit der Dampfwalze platt gemacht wurde.
Das war irgendwann so eine Trotzreaktion, weil ich halt gemerkt habe, okay, irgendwie findet der Osten, in dem ich aufgewachsen bin und diese Perspektive einfach überhaupt nicht statt. Also wirklich überhaupt nicht. Und das hat sich dann halt an so kleinen Symbolen festgemacht, dass ich halt plötzlich immer darauf bestanden habe, Rotkäppchensekt zu kaufen, nur Kling-Klang zu hören und so eine Sachen. Oder wenn es um den Palast der Republik geht, der abgerissen wurde. Wegen des Humboldt-Forums. Also ich kann nicht ins Humboldt-Forum gehen, weil ich Bluthochdruck bekomme, weil mich das so ärgert.
Und ihr habt einen Plattenspieler zu Hause?
Ja.
Und da kauft ihr auch neue
teilweise.
Platte?
Also richtig neue Musik habe ich kaum auf Platte. Ich glaube, das Neueste, was ich habe, ist Amy Winehouse auf Platte. Also es ist auch nicht mehr so neu.
Doch zurück zu unseren beiden 17-Jährigen in Berlin. Ähnlich wie in den 70er Jahren scheinen wir wieder in einer nostalgischen Zeit zu leben. 67% der EU-Bürger denken laut einer Umfrage, die Welt sei früher besser gewesen. Immerhin 61% sind es in Deutschland.
Ich habe das Gefühl, damals, wenn man dann halt eine rosane Hose anhat oder auch Wham, die dann diese kurzen Shorts und so, das war so richtige Modebewegung, die irgendwie nochmal so richtig gesagt hat, so Zeichen setzen, was Neues machen. Und das vermisse ich ein bisschen irgendwie, dass jetzt nochmal sowas kommt.
Ein anderes Motiv für die historische Nostalgie, die Sehnsucht nach etwas sinnlich Greifbarem in einer digitalisierten Welt, die sich zunehmend in die Cloud verlagert, sagt Clay Routledge, der amerikanische Psychologe.
Diese Generation scheint also wirklich zu sagen, die meisten unserer Inhalte kommen digital über Streamingdienste, aber wir wollen etwas Physisches. Dinge zu besitzen hat etwas Taktiles und Erlebbares, schon aus praktischen Gründen. Wenn etwa mein Lieblingsfilm von Netflix verschwindet und ich keine Kopie davon habe.
Aber über das Praktische hinaus scheinen die Menschen zwei Dinge in der digitalen Gegenwart zu vermissen.
Young people want more control and they want more community.
Junge Menschen wollen mehr Kontrolle und mehr Gemeinschaft. Das heißt zum Beispiel, dass sie sich online ständig überwacht fühlen oder gecancelt werden, wenn sie etwas Falsches sagen, dass Dinge, die sie mögen, ohne Vorwarnung verschwinden können. Und wenn ich anfange, physische Sammlungen aufzubauen, Offline-Aktivitäten betreibe, handwerkliche Fähigkeiten entwickle, bestimme ich über diese Medien.
Und was ist mit der Gemeinschaft? Haben junge Leute nicht eine unübersehbar große Online-Gemeinde, zu der sie gehören?
Junge Menschen mögen durchaus Online-Communities. Sie sind gern über das Internet mit anderen verbunden. Aber viele sagen auch, dass etwas fehlt. Es ist nicht ganz dasselbe wie im richtigen Leben. Junge Menschen sind die Haupttreiber für die wachsende Zahl physischer Buchhandlungen. Sie gehen in Buchclubs, besuchen Veranstaltungen. Sie schätzen diese realen Erfahrungen.
You've got your future tech now, but back here, we've got nights that never end. Roller rinks, neon lights, the music is better.
They're watching videos of like life in the high school in the 1980s or 90s.
Sie schauen neugierig Videos über das Schülerleben in den 80er oder 90er Jahren. Ironischerweise lernen sie das online. Aber das kann dann der Aufhänger für einen generationsübergreifenden Dialog mit ihren Eltern oder älteren Kollegen sein. Die können sie fragen, war das Leben in den 1980er Jahren wirklich so?
Was life really like this in the 1980s?
Die historische Nostalgie kann also einen Dialog zwischen den Generationen in Gang setzen. Denn die reden sonst eher wenig miteinander.
Meine Mama hat mir auch früher gesagt, das fand ich immer super cool, wenn sie das erzählt hat, dass man, wenn man Freunde treffen wollte, einfach an der Tür geklingelt hat und geklopft hat, weil man ja kein Handy hatte und so kurz angerufen hat. Und ich war so, es klingt ja super, dass ich dann einfach zu einer Freundin gehe und klopfe. Aber andererseits war das wahrscheinlich auch super anstrengend, dass man sich dann irgendwie am Sonntag sagen musste, wir treffen uns am Dienstag um 4 genau da und das gar nicht genau besprechen musste.
Aber wollen die heute 15- bis 30-Jährigen wirklich die Zustände der 80er oder 90er Jahre zurückhaben?
From my experience, most people don't.
Nach meiner Erfahrung nein. Es kommt ein bisschen auf die Fragestellung an. In den USA heißt es in Umfragen manchmal, war das Leben in den vergangenen Jahrzehnten besser als heute. Und dann bekommt man relativ viel Zustimmung. Fragt man aber nach, würden Sie den heutigen Stand der Medizin gegen den von vor 50 Jahren eintauschen? Dann lautet die Antwort natürlich nein. Würden Sie auf die Fortschritte in Bezug auf Bürgerrechte, auf die Toleranz gegenüber Minderheiten verzichten? Nein, natürlich nicht.
Jugendliche und Erwachsene könnten ja auch ihr Smartphone wegwerfen, sich ausstöpseln aus dem Netz und ein analoges Leben führen. Aber so weit geht die Liebe zur Vergangenheit dann doch nicht.
Also ich hatte ja zum Beispiel in den Sommerferien auch 6 Wochen gar keinen Social Media irgendwas. Das fand ich so gut eigentlich. Und jetzt habe ich aber irgendwie trotzdem wieder Instagram, weil irgendwie man will ja auch im Kontakt mit den Leuten bleiben und alles. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, dass man sich so denkt, mir geht's eigentlich besser ohne, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr drauf und trotzdem fällt man dann darauf zurück.
Aber fühlt ihr euch selber denn wirklich abhängig von diesen Medien und Handys?
Also ich würde schon sagen, dass ich süchtig bin, aber dadurch, dass ich es halt auch weiß und reflektiere, habe ich sehr gut unter Kontrolle. Aber wenn ich so generell von unserer Generation die Leute anschaue, ist das teilweise schon echt krass.
Wenn man so einen langen Tag hat, man liegt hier und macht man irgendwas am Handy, es bringt dann halt überhaupt nicht runter. Es macht einen auch gar nicht zufrieden. Ich finde es so schräg, dass man das weiß und dann trotzdem macht.
Experten wie die Psychiatrische Kommission der Medizinfachzeitschrift The Lancet konstatieren eine globale Krise der psychischen Gesundheit junger Menschen. Besonders die sozialen Medien werden verantwortlich gemacht für den Dauerstress einer ganzen Generation. Derweil wird mit der künstlichen Intelligenz schon die nächste technische Revolution eingeläutet, mit unabsehbaren sozialen Folgen.
Nostalgie ist oft ein Gegengewicht zu technokratischen Zukunftsvisionen von Leuten wie Elon Musk, die wollen, dass alle auf dem Mond leben, oder die glauben, dass alle Probleme der Welt durch KI gelöst werden können.
Die Historikerin Agnes Arnold-Forster.
Die reden oft die Vergangenheit schlecht. Wenn man Nostalgie geschickt einsetzt, kann man in der Vergangenheit Dinge finden, die wir bewahren oder wiederbeleben sollten. In der Geschichte war nicht alles schlecht.
Bisher klingt das alles sehr positiv. Die historische Nostalgie kann uns helfen, uns in der Geschichte zu verankern und aus ihr Lehren für die Gegenwart zu ziehen. Aber meine beiden Experten sehen auch das Potenzial zum Missbrauch. Nostalgische Werbung verführt uns allenfalls zum Kaufen, aber eine Politik, die nur auf nostalgische Emotionen setzt, kann gefährlich werden. Das gefährliche Gefühl lautet ja der Untertitel von Agnes Arnold Forsters Buch.
The most obvious example is Donald Trump.
Das offensichtlichste Beispiel ist Donald Trump, dessen Slogan Make America Great Again eine klassische Nostalgiekampagne ist. Das ist so vage. Jeder kann sich seinen eigenen Reim drauf machen. Was bedeutet großartig? Was heißt wieder? Wann war Amerika großartig? Spricht er von den 1950er, 60er, 80er oder 90er Jahren?
Hier wird Nostalgie für politische Zwecke missbraucht. Aber Clay Routledge ist davon überzeugt, dass Nostalgie verunsicherten Menschen auch einen Halt geben kann.
Viele denken, diese Nostalgie führt dazu, dass die Menschen sich vor Veränderungen fürchten. Aber es ist genau umgekehrt. Wer sich unwohl fühlt angesichts der Veränderungen, dem kann Nostalgie dabei helfen, sich in der veränderten Welt zurechtzufinden. Sie kann eine Quelle sein für Identität, für Resilienz und das Gefühl der Verwurzelung. Alles Dinge, die psychologisch gesehen gut sind.
And all that is good psychologically.
Die Rückwendung vieler junger Menschen zu den 80er und 90er Jahren mag viele überraschen. Aber vielleicht ist es gar kein so neues Phänomen, meint Agnes Arnold Forster.
Es war zu allen Zeiten schwer, ein Teenager zu sein. Heute wird viel darüber geschrieben, dass junge Menschen sehr nostalgisch sind. Aber vielleicht waren sie das schon immer. Heute können sie durch soziale Medien und Internet ihre Gefühle und Erfahrungen einem breiten Publikum zugänglich machen. Früher ging das nicht.
Dieses digitale Poesiealbum kann auch eine wertvolle Ressource für Historikerinnen und Historiker der Zukunft sein. Wie werden sie einmal auf unsere Jetztzeit zurückblicken? Und vor allem werden sich Jugendliche in der Zukunft zurücksehnen nach den 2020er Jahren, den letzten Jahren, bevor die künstliche Intelligenz unseren gesamten Alltag übernommen hat? Schwer vorstellbar für Nora Simon.
Ich kann mir halt überhaupt nicht vorstellen, dass jemand in 30 Jahren sagt, auch die Musik damals irgendwie The Weeknd oder so. Ich kann mir gar nicht vorstellen, auf diese Jahre zurückzuschauen und so zu sagen, da war ja viel los, da war ja irgendwie Aufbruchsstimmung. Also ich finde es eigentlich fast ein bisschen gruselig, mir vorzustellen, wie es so in 30 Jahren aussieht oder wie es weitergeht.
Jetzt klinge ich vielleicht ein bisschen altväterlich, aber so ähnlich haben wir in den 80er Jahren auch gedacht. No Future war eine Parole dieser Zeit. Und dann hat es eine Menge Zukunft gegeben danach, im Positiven wie im Negativen. Nostalgie, die persönliche wie die historische, ist eine starke Emotion. Sie wirft uns zurück in die Vergangenheit, auch wenn es nur eine idealisierte Version ist. Das muss nicht rückwärtsgewandt sein, keine Flucht vor der Gegenwart. Die Vergangenheit kann uns Anregungen geben, mit denen wir unsere heutigen Probleme vielleicht besser bewältigen können.
Das war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt's jeden Mittwoch exklusiv in ARD Sounds und ab Freitag auf allen anderen Podcast-Plattformen. Bis dahin, hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann schaut doch auch mal bei Meilensteine, Alben, die Geschichte machten, vorbei. Die Kollegen schnappen sich in jeder Folge ein legendäres Album der Pop- und Rockgeschichte und erklären dann nochmal, warum das Album so erfolgreich geworden ist, was die Platte so besonders macht und vor allem gibt's noch die besten Fun Facts zu den größten Musikstars aller Zeiten. Die Beatles, Beyoncé, Nirvana, Taylor Swift, Metallica, es ist wirklich für jeden was dabei. Perfekt, um nach einem Feierabendbierchen mit lustigem Musik-Nerd-Wissen anzugeben und natürlich auch, um diese besonderen Alben nochmal ganz neu zu entdecken. Eine neue Folge gibt's jeden Montag in ARD Sounds und überall, wo ihr gern Podcasts hört. Und, Pro-Tipp, erst den Podcast zum Album hören und dann direkt nochmal die Platte anmachen und mit ganz anderen Ohren hören.